Hallihallo und herzlich willkommen zu Bewegung aufs Ohr. Ich bin Sarah und ich freue mich riesig, dir mit diesem Podcast ein wenig Bewegungsliebe schenken zu dürfen. Meine kleinen Bewegungsaudios können dir dabei helfen, Bewegung etwas neu zu denken und mehr in deinen Alltag zu integrieren. Danke, dass du da bist. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Von Herzen, deine Sarah. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Bewegung aufs Ohr. Ich habe heute wieder eine Interviewgästin bei mir und freue mich schon total auf das Interview mit Stefanie Kohles. Sie ist Osteopathin und hat sich auf die Frauengesundheit spezialisiert. Liebe Stefanie, so schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Wir tauchen direkt ein. Aber erstmal ganz kurzes Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Lass uns direkt hineintauchen in das Thema Osteopathie. Es soll heute nämlich genau um diese Verbindung Osteopathie, Körperwissen und ganz viel um unsere weiblichen Strukturen gehen. Da ist es ja ähnlich wie beim Beckenboden, der ja auch eine unserer weiblichen Strukturen ist, dass da noch so viel Wissen fehlt. Und ich habe mir Stefanie in den Podcast geholt, weil sie so viel Wissen hat und das heute mit uns teilt. Also, liebe Stefanie, erzähl uns doch einmal kurz, wie bist du bei der Osteopathie gelandet und was fasziniert dich daran? Und auch so ein bisschen, was ist die Abgrenzung zum Physiotherapie? Weil da ist oft auch noch so ein bisschen immer die Frage so, hey, was machen denn Osteopathinnen jetzt eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich selbst bin Physiotherapeutin vom Grundberuf. Und als ich die Arbeit gemacht habe, und ich finde auch, die Physiotherapeuten machen ganz tolle Arbeit, aber für mich persönlich war es dann so, dass ich so an meine Grenzen gekommen bin und oft festgestellt habe, ich kann den Patienten irgendwie nur bedingt weiterhelfen und irgendwie würde ich gern mehr wissen, wie die Dinge zusammenhängen im Körper. Und ich hatte in meiner Heimat eine ganz tolle Begegnung mit einer Osteopathin, die mich dann selbst auch behandelt hat. Und war so fasziniert davon, was sie mit ihren Händen lesen konnte und mir sagen konnte und die Dinge, die auch irgendwie einfach gestimmt haben. Und dann habe ich einfach ziemlich schnell beschlossen, nach der Ausbildung, also nach der Physiotherapie-Ausbildung, mit der Osteopathie anzufangen. Und es ist dann nochmal ein bisschen ein längerer Weg, weil man 5 Jahre nebenberuflich dann noch die Ausbildung macht, dann auch noch den Heilpraktiker machen darf und dann in die Praxis startet. Und für mich persönlich ist es die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Und auch mit der Frauenheilkunde, das ist für mich so ein ganz großes Herzensthema und das gebe ich total gern weiter. Und vielleicht so zur Abgrenzung zur Physiotherapie, ich finde es heutzutage tatsächlich gar nicht mal so einfach, weil die Physiotherapeuten natürlich auch ganz fleißig sind und ihre Fortbildungen machen. Aber wenn ich jetzt mal aus der osteopathischen Seite spreche, dann ist es einfach, dass ich als Osteopathin mir den ganzen Körper anschaue. Bedeutet, wenn der Patient mit Schulterschmerzen kommt, schaue ich mir trotzdem auch sein Becken, seine Füße und Kopfstellung und so weiter an, um die Zusammenhänge besser zu verstehen, weil nicht immer dort, wo Schmerzen sind, dann auch die Ursache liegt. Und manchmal sind es auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel ein Patient kommt mit Rückenschmerzen und hat aber eigentlich Verdauungsprobleme. Und daher kommen die Rückenschmerzen. Und das sind Zusammenhänge, die mir als Physiotherapeut so in der Tiefe nicht bewusst waren. Und auch von der Osteopathie her gibt es ganz viele Techniken, die man unterschiedlich anwenden kann. Das können ganz, ganz sanfte Techniken sein, wie man sie aus der kraniosakralen Therapie kennt. Das ist tatsächlich auch ein Teilbereich der Osteopathie. Das können aber auch tatsächlich Einrenktechniken sein, wie man sie auch vom Chiropraktiker kennt. Oder eben auch Techniken, die ganz direkt ins Gewebe gehen. Und man behandelt Organe, man behandelt das Nervensystem, die Gelenke und diese Gesamtheit ist eigentlich das, was die Osteopathie ausmacht. Und dass die Osteopathie wirklich möchte, dass der Körper und der Patient in die Selbstheilungskräfte wiederkommt. Weil man einfach da ein ganz großes, einen ganz großen Glauben hat und auch Wissen hat, dass der Körper eigentlich nur manchmal einen Stoß braucht in die richtige Richtung und dann kann er sich selbst wieder ganz gut helfen.
Das ist auch ein so, so spannender Ansatz, finde ich. Also einerseits diese Ganzheitlichkeit und dieses Thema Verbindungen, da werden wir nachher auch noch ein bisschen einsteigen in die Verbindungen und wie wir die auch für uns nutzen können. Aber auch diese Idee, dass ich den Körper nur ein wenig unterstützen darf, damit er sich selber wieder regeneriert und heilt, ist so, so schön. Und ja, auch unser Körper ist ja auch so mächtig. Der kann ja auch so viel und manchmal lassen wir ihn aber einfach gar nicht. Das ist ein Thema, da werden wir in unserem zweiten Interviewteil noch ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt möchte ich aber dich oder hol uns doch mal bitte ins Boot, bevor wir in diese Zusammenhänge und Verbindungen eintauchen, einfach mal erzähl uns ein bisschen was über unsere weiblichen Organe und Strukturen. Es ist ja so, dass da so viel Wissen fehlt. Erstens so, was sind denn diese weiblichen Strukturen? Was haben wir denn da alles in uns? Und vielleicht hast du auch zu den einzelnen Organen und Strukturen so einen kleinen Wissensnugget, wo du der Meinung bist, dass das eigentlich jede Frau wissen sollte. Und ich ziemlich fest davon überzeugt bin, dass es wahrscheinlich noch nicht alle wissen. Und ich freue mich total auf mehr Wissen einfach, was das anbelangt.
Ja, voll gerne. Also ich glaube, wenn man jetzt so über die weiblichen Organe spricht, dann ist jedem total klar, okay, die Gebärmutter spielt da einfach eine ganz, ganz große Rolle. Dazu würde ich auch noch die Eileiter und den Eierstock zählen, auf beiden Seiten jeweils. Und ich würde fast dem Muttermund, der ja eigentlich, wenn man es anatomisch betrachtet, zur Gebärmutter dazugehört, aber eben so der innere Teil ist, den man ja auch den auch die Frauenärzte quasi tasten können von vaginal, den würde ich auch nochmal so ein bisschen separieren, weil der für mich einfach auch so eine ganz besondere Bedeutung hat. Und die Blase würde ich auch mit reinzählen, weil die einfach so nah an der Gebärmutter liegt und auch sehr stark beide sich gegenseitig beeinflussen. Der Enddarm natürlich genauso. Und der Beckenboden, was ja auch dein großes Thema ist. Und der gehört einfach auch dazu, so als Motor von dem Ganzen sozusagen. Und vielleicht, wenn man mal mit der Gebärmutter anfängt, ich finde es auch immer ganz spannend, so zu wissen, dass die Organe, die ich jetzt so aufgezählt habe, dass die alle wirklich in unserem, man nennt es teilweise auch kleinen Becken liegen, bedeutet, das ist wirklich so das Becken ganz tief unten drunter. Und das, was wir als Bauch bezeichnen, da liegen die Organe schon gar nicht mehr. Das ist dann eher so der Darm und die ganzen Verdauungsorgane. Das heißt, die befinden sich da alle ganz tief unten drin und sind da gut geschützt auch und versteckt. Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass die alle miteinander ziemlich gut arbeiten müssen und dürfen. Bedeutet, wenn die Blase sich füllt und entleert, braucht es auch eine ganz mobile Gebärmutter, die hinter der Blase liegt. Und genauso andersrum, wenn die Gebärmutter sich entleert, weil die Monatsblutung da ist, braucht es auch eine ganz mobile Blase, die Gebärmutter nicht stört sozusagen. Und das Gleiche kann man mit dem Enddarm auch sagen. Und die drei Organe liegen wirklich ganz schön hintereinander und beeinflussen sich gegenseitig. Und ich finde es total interessant auch zu verstehen, dass der Beckenboden, der so unten drunter wie so eine Schicht unten drunter, der das hält und stützt, dass der einfach auch so der Motor so ein bisschen ist, wie die Organe funktionieren und vor allen Dingen auch durchblutet werden. Also ob der Beckenboden sehr fest ist oder ob der sehr schön mobil ist und sich bewegen lässt in alle Richtungen, in die Anspannung, in die Entspannung. Und das beeinflusst ganz direkt die Durchblutungssituation der Organe oben drüber. Und das finde ich auch total wichtig zu verstehen, weshalb der Beckenboden nicht nur aus dem Aspekt, wie stark er ist, eine Rolle spielt, sondern auch, wie es unseren Organen geht. Und genauso auch der Darm, der auf den Organen oben drüber liegt, dass der genauso mitbestimmt, wie die Organe, die Blase, Gebärmutter oder der Enddarm funktionieren können. Ob der da gebläht oben drauf liegt oder ob der ganz locker und leicht sich mitbewegt und die Organe dann auch drunter arbeiten lässt. Und ich finde das schon mal so im Gesamten, wenn ich es jetzt mal so allgemein erstmal sage, total interessant, das so zu verstehen.
Bei mir hat es gerade so einen Klicker gemacht und ich musste es so über mich selber schmunzeln, weil, wie du vorher ja schon angedeutet hast, ist der Beckenboden ja mein absolutes Herzensthema schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich habe auch viel mit dem Thema eben Durchblutung, das ist mir alles bewusst, aber dass natürlich der Beckenboden genau diese so wichtigen weiblichen Organe, dass er so drastisch auch an deren Durchblutung beteiligt ist, das hat bei mir jetzt gerade nochmal so ein, also das war mir vorher schon klar, aber nochmal so ein, ja natürlich, ja wie krass, Also das ist ja noch ein so hammerhartes Argument, Beckenbodentraining zu machen oder Beckenbodenübungen zu machen, auch wenn wir weit vor der Schwangerschaft sind, ne? Wenn es ums Thema Kinderwunsch geht. Ja?
Total. Und auch, ich finde fast, eigentlich für jede Frau. Mhm. Weil jede Frau menstruiert, jede mhm. Frau entleert ihre Blase. Also eigentlich könnte man auch die Männer da jetzt an Bord nehmen, weil da ist ja auch das Gleiche, dass sie ihre Blase entleeren und einen Darm haben und so weiter. Also eigentlich ist es wirklich für uns alle immens wichtig, auch aus der Perspektive der Organe, da gut mobil zu sein und eine gute Beweglichkeit zu haben auch. Ja. Und wenn ich jetzt vielleicht mal so auf die einzelnen Organe gehe, also zum Beispiel, wenn wir mal mit der Blase anfangen, die hinter unserem Schambein sich versteckt, ich finde das auch in der Praxis immer wieder spannend, wie viele Patientinnen ich habe, die mit chronischen Blasenentzündungen zum Beispiel kommen und auch sprechen darüber, dass sie einfach immer wieder starke Brenngefühle haben und vielleicht manchmal gar keine Bakterien gefunden werden. Und dann stelle ich in der Behandlung immer wieder fest, dass der Beckenboden eigentlich auch zu fest ist und mhm. vor allen Dingen auch die Faszien im Beckenbodenraum und dieses brennende Gefühl an der Blase auslösen. Und das zu wissen auch für Frauen, die viel Blasenentzündungen haben, ist ja auch total wichtig, weil der Ansatz ein ganz anderer ist, nämlich, dass ich kein Antibiotika immer nehmen muss, sondern vielleicht mich mal um meinen Beckenboden kümmern darf oder auch zu Therapeuten gehen, die diesen Beckenboden auch behandeln. Und die Blase ist ja auch so ein Organ, was sehr viel Emotionen abspeichert. Mhm. Das machen, glaube ich, generell eigentlich alle Organe, aber die Blase steht da auch ganz viel für so Themen wie Trauer auch und Verlust und so weiter. Und ich finde das auch ganz spannend, immer wieder fließen auch solche Gedanken mit in meine Praxis, dass emotionale Themen da mit den Organen auch zusammenhängen können. Dass da einfach spannend. Sich sozusagen Dysfunktionen bilden oder die Blase schwächer ist vom Immunsystem, weil unsere Psyche einfach da auch ganz viel beeinflussen kann.
Spannend. Also gerade Thema Blase, ich glaube eben, wenn man da ein Thema hat und dann viel Antibiotika nimmt und das irgendwie auch gar nicht so viel wirkt und wir ja auch alle wissen, dass wir, also klar ist manchmal total gut und wichtig, dass es Antibiotika gibt und dass es uns helfen kann, aber es so zu nehmen, dass es uns gar nicht weiterbringt, ist es ein schöner Ansatz zu wissen, okay, vielleicht darf ich einfach mal mich in die Hände einer Osteopathin begeben und mir das mal anschauen lassen, wie geht es denn meiner Blase als Organ und in Zusammenspiel mit den anderen Strukturen drumherum. Sehr schön, das ist schon mal ein sehr wichtiger Informationshack auch für alle, die vielleicht Freundinnen haben, die immer damit ein Thema haben, dass man das mal weitertragen kann. Das ist genau das, was ich meinte, Steffi, dass so viel Wissen fehlt über unseren eigenen Körper. Und leider auch in der klassischen Medizin dieser ganzheitliche Ansatz oft einfach keinen Raum findet.
Ja, das stimmt. Das fehlt mir tatsächlich auch ganz oft. Und da kann ich vielleicht gleich mal so den Wink zur Gebärmutter bringen, mhm. weil ich es zum Beispiel auch super spannend finde. In der Osteopathie hat man die Möglichkeit zu schauen, wie liegt denn die Gebärmutter im Beckenraum? Also ist sie irgendwie nach rechts gezogen, nach links gezogen? Ist sie verspannt oder verdreht oder irgendwas? Und man kann sich vorstellen, dass solche Verspannungen der Gebärmutter auch dazu führen können, dass die Blutung vielleicht auch viel beschwerlicher ist und mit viel mehr Bauchschmerzen zu tun hat. Und jetzt kann man sich auf der anderen Seite fragen, ja, woher kommt denn diese Verspannung? Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Gebiet. Das könnte alleine schon eine Blinddarmnarbe sein. Das könnte auch sein, dass Endometriose die Krankheit mit reinspielt und die Gebärmutter so ein bisschen in eine andere Lage und Stellung bringt. Also so ganz beispielsweise jetzt bei der Endometriose ist es ganz häufig, dass die Gebärmutter eher nach hinten gekippt ist, also so in Richtung des Enddarms. Und das ist an sich jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Aber wenn die Mobilität der Gebärmutter fehlt, weil sie da hinten festhängt, dann kann sie sich einfach nicht so gut kontrahieren und das Blut rauslassen und dazwischen wieder loslassen, sodass das als Periode wirklich schmerzfrei ist. Und ich sage immer wieder meinen Patientinnen, deswegen der Wink zur Schulmedizin, dass sie auch mal beim Gynäkologen fragen sollen, weil der guckt ja mit dem Ultraschallbild oft rein oder mit dem Ultraschallgerät rein und kann quasi über den Muttermund und auch über den Ultraschall sehr gut sehen, wo die Gebärmutter eigentlich so von der Lage her ist. Und für mich ist das super spannend und interessant. Und ich merke nur da, dass das für die Schulmediziner gar nicht relevant ist. Und das ist auch in Ordnung, weil es ist ja keine Pathologie. Es ist ja jetzt nichts, wo die Gebärmutter krank ist. Aber aus dem Blickwinkel der Mobilität der Organe ist es total interessant und auch wichtig. Das ist immer noch so ein, also für mich so ein Schmankerl, wenn ich das weiß von den Gynäkologen. Aber auf der anderen Seite versuche ich natürlich auch mit meinen Händen rauszufinden und spüre auch sehr gut durch die Gewebsschichten, ob die Gebärmutter irgendwie auf einer Seite mehr hängt oder ob sie da ganz frei beweglich ist. Aber ich finde es immer so spannend, dass man daran sieht, da könnte auch mehr Wissen auch so in die Schulmedizin noch mal mehr reingehen oder eine Zusammenarbeit mehr reingehen. Das würde ich mir total wünschen.
Ja, weil natürlich so eine bildgebende Diagnostik es auch deine Arbeit viel leichter macht, wie du sagst, ne? Da nochmal drauf zu gucken und eben auch dieser breite Blick, du hast es jetzt eh schon angesprochen, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen tiefer eintauchen in dieses Thema, wie kommt es denn zu dieser auch Immobilität und zu Verklebungen? Weil bei mir persönlich, ich habe auch sehr früh meine Liebe zur Osteopathie entdeckt, quasi, weil ich glaube, ohne die gäbe es meinen großen Sohn gar nicht. Ich hatte, bevor ich schwanger werden wollte, einen sehr unregelmäßigen Zyklus, also teilweise mit 70 Tagen und so. War von den Schmerzen her war es okay, aber es war einfach super unregelmäßig. Und meine Frauenärztin meinte schon, ja, da müssen wir mal gucken, wegen Kinderwunsch, dass wir da vielleicht hormonell arbeiten. Und mein damaliger Kollege, danke nochmal, lieber Stefan, der hat das irgendwie mitgekriegt und meinte, naja, auf keinen Fall, ich behandle dich jetzt einfach. Und ich habe ja früher in der Physiotherapiepraxis gearbeitet und das war dann sehr praktisch. Und der hat mich behandelt und der hat es wirklich über die Osteopathie eben geschafft, diese wohl sehr drastischen Verklebungen um meine Gebärmutter herum und auch diese Immobilität, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, die Lage war bestimmt auch nicht optimal, so zu naturalisieren quasi, dass ich einen normalen Zyklus bekommen habe und schwanger geworden bin. Und das hat für mich natürlich war so, boah, wie krass. Und wirft aber eben auch diese Frage auf, wo du jetzt ja schon ein bisschen angeschnitten hast, wie kommt es zu diesen Disbalancen, wie kommt es zu diesen Verklebungen und vor allem, was können wir dagegen auch tun oder wie können wir da mitarbeiten mit unserem Körper, dass es gar nicht so weit kommt, beziehungsweise dass, wenn wir uns da mal professionell haben helfen lassen, weil ich sage das auch oft zu meinen Frauen ab einem gewissen Punkt auch zum Beispiel an zu viel Anspannung im Beckenboden, lass dir einfach von einer Therapeutin helfen. Ist ja wie mit einem krass verspannten Nacken. Irgendwann kriegen wir das alleine nicht mehr hin. So, ich selber bin ja auch, also ich bin auch bei Stefanie schon sehr viel auf der Liege gelegen. Und ich mache das sehr, sehr regelmäßig, weil auch obwohl ich ein gutes Körpergefühl habe und obwohl ich viel mitarbeite, tut mir das total gut, mir immer wieder helfen zu lassen. So gewisse ja, Strukturen, die sich immer wieder auch irgendwie so ein bisschen verkleben und verirren, da zu helfen. Was aus einer Narbe im Bauchraum könnte denn noch dazu beitragen? Du hattest schon gesagt, Emotionen, ja, dann eben umliegende Strukturen, ganz großes Thema sicherlich definitiv Beckenboden und zu viel Anspannung im Beckenboden, was ja auch bei sehr jungen Frauen oft ein Riesenthema ist. Gibt es noch was, wo wir vielleicht so ein bisschen hingucken können?
Total. Also, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, Krankheiten wie Endometriose machen einfach von sich aus auch schon wahnsinnige Verklebungen durch die vielen Entzündungen im Beckenbodenbereich oder im Bauchraum eigentlich. Und genauso gut aber auch zum Beispiel, wenn man Darmprobleme hat, sonst eigentlich zyklisch und so mit der Periode gar nicht so die großen Probleme oder auch keine Erkrankungen in dem Bereich, dann kann einfach von einem zu schweren Darm, der ständig gebläht ist, weil man vielleicht die falschen Lebensmittel isst, weil man vielleicht ja generell auch eine Darmerkrankung hat, das kann so auf den Beckenraum drücken, dass die Gebärmutter quasi immer von oben den Druck erfährt und auch keinen Platz und Raum hat, sich gut zu entleeren. Und das kann auch manchmal zu Verklebungen führen tatsächlich oder einfach zu Immobilitäten. Vielleicht nicht gleich, dass das Gewebe klebt, aber dass es einfach nicht mobil ist. Wie Faszien, die wir von außen kennen, die auch verklebt sein können, so kann das natürlich genauso auch in unserem Bauchraum passieren. Dann kann es zum Beispiel auch sein, dass man durch viele Blasenentzündungen, dass da auch Entzündungen und immer wieder so ein Kreislauf drin ist, dass da die Blasenwand einfach sich auch mehr verhärtet und nicht mehr ganz so mobil und leicht und weich ist. Es könnte auch sein, dass man zum Beispiel ein orthopädisches Problem hat, zum Beispiel mit den Hüften, also eine Hüftdysplasie seit Kindheitstagen oder auch generell, dass die Hüfte vielleicht einfach auch, dass man einen Unfall hatte und auf die Hüfte gefallen ist, vielleicht sogar irgendwo auch, sei es Fuß, Knie oder Hüfte, einen Knochenbruch hatte, das hat tatsächlich aufs Becken und auf die Organe auch einen Einfluss, weil das alles miteinander zusammenhängt und die Statik da ganz wichtig ist. Viele erzählen auch so in ihrer Anamnese von Stürzen aufs Steißbein. Bedeutet, dass dann auch das Steißbein einfach eine andere Lage bekommen hat durch diesen Sturz direkt drauf, zum Beispiel eher auf eine Seite geneigt ist oder an sich gebrochen war. Das ist auch nicht weiter jetzt irgendwie ein Thema, was einen weiter belasten muss, weil man kann da ja auch schlecht was machen, wenn es gebrochen ist. Man muss es schonen und verharren sozusagen. Aber zu verstehen, dass das auf die Organe eine Wirkung haben kann und deshalb wirklich trotzdem behandlungsbedürftig, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das heißt, es geht wirklich von internistischen Problemen wie Darm über gynäkologische Themen wie Zysten, Myome, Endometriose, ganz klassische Bauchnarben bis hin zur Orthopädie mit den verschiedenen Knochenthemen, die einfach auf die Mobilität des Beckens einen Einfluss haben. Und wenn ich jetzt noch ein Stück weitergehen würde, also Emotionen und Psyche spielen natürlich auch eine große Rolle, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Kiefer denke, also beispielsweise, wobei ich sagen muss, ich in der Praxis selbst habe tatsächlich häufiger die Themen, die im Beckenraum sind und dann wird der Kiefer beeinflusst, weil der Beckenboden zum Beispiel viel zu viel Spannung hat. Das beeinflusst unsere Kaumuskulatur, weil die direkt zusammenhängen. Das heißt, dann kann es sein, dass ich ein Knirscher bin nachts oder eine Schiene tragen sollte, weil ich meine Zähne sonst abreibe. Aber es gibt auch andere Patienten, die vielleicht schon ganz viele kieferorthopädische oder chirurgische Operationen vielleicht sogar auch hinter sich haben, weil der Kiefer einfach gar nicht gut war und operiert werden musste oder ganz lange eine feste Zahnspange getragen werden musste. Und wenn man sich vorstellt, dass das ja ganz häufig im Kindesalter oder Jugendalter passiert, wo der Kiefer und eigentlich auch der Körper noch wächst, dann kann man sich vorstellen, dass da ein ganz schön großer Druck drauf ist, gerade wenn man eine feste Zahnspange trägt. Und das hat tatsächlich auch auf den Beckenboden und den Beckenraum einen Einfluss. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, manchmal rauszufinden, liegt es jetzt eher an oben oder an unten. Aber ich sage auch immer, letzten Endes müssen wir beides behandeln, weil es sich beeinflusst. Das ist dann eigentlich immer so ganz wichtig.
Also, es macht in jedem Fall Sinn, wenn man eine Thematik in einem der weiblichen Becken, der weiblichen Strukturen bzw. Organe hat, das osteopathisch mal anschauen zu lassen, weil eben die Osteopathie da diesen, wie du es jetzt so schön beschrieben hast, diesen großen Blick hat auf dieses Ganzheitliche und eben so viele Faktoren, wie wir sie jetzt ja schon besprochen haben, mit reinspielen können. Eine Frage habe ich, was sagst du zum Thema Atmung? Also wir wissen ja alle, Atmen ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Wir wissen alle, viele von uns atmen nicht optimal. Wir wissen, ich glaube zumindest die Menschen, die meinen Podcast hören, auch, dass der Atem definitiv den Beckenboden beeinflusst. Viel natürlich auch die großen Bauchorgane, aber in dem Moment, wo ich den Beckenboden mit im Boot habe, könnte das ja schon ein Alltagshack sein, oder um auch diese kleinen, also die Organe im kleinen Becken besser zu durchbluten, wenn ich wieder lerne, den Atem freier durch mich hindurchfließen zu lassen, oder?
Total, da triffst du einen ganz großen Punkt. Also du beschreibst ja, glaube ich, auch immer wieder Beckenbodenübungen mit so einem Schwamm, ne, dass man den zusammendrückt und wieder loslässt. Und ich finde dieses Bild total schön, wenn man jetzt nur für diesen Schwamm vielleicht sich vorstellt, dass in diesem Schwamm die Organe liegen. Und der Schwamm selber vielleicht so diese ganzen Blutgefäße, Lymphgefäße und alles Flüssige, was so die Organe versorgt und auch was entsorgt, was die Organe nicht mehr brauchen, dass das es so symbolisiert. Und wenn man jetzt beispielsweise den Beckenboden aktiviert oder auch eine gute, bewusste Bauchatmung über das Zwerchfell macht, dann bewegt sich dieser Schwamm immer nach außen und innen und hat einfach eine ganz tolle Mobilität und automatisch ist die Durchblutung der Organe besser. Also definitiv, das ist ein ganz, ganz großer Einfluss. Und in meiner Praxis geht eigentlich keine Patientin raus, ohne da nicht mal drüber gesprochen zu haben.
Und das, finde ich, ist eben ja auch so ein schöner Alltagshack, den ich gut integrieren kann und der mir ja auch für viele andere Bereiche so eine Win-Win-Win-Situation, ne, wenn ich mich mit meinem Atem beschäftige. Es kann aber auch sein, oder, dass es mir auch aufgrund von Verklebungen und viel Anspannung im Körper, dass es mir sehr schwer fällt, frei zu atmen. Also vielleicht auch das eine Idee, es von der Seite zu betrachten, wenn du merkst, dass wenn du irgendwie Atemübungen auf YouTube oder Podcast oder wie auch immer machst und es fällt dir extrem schwer, dass auch das ein Zeichen dafür sein könnte, dass Disbalancen in deinem Körper vorhanden sind und Anspannung an Stellen, wo die eigentlich gar nicht hingehört. Und ich persönlich eben habe da schon sehr, sehr viel profitiert von deiner und auch der Arbeit von anderen Osteopathinnen, die mir so sehr geholfen haben, diese inneren Strukturen eben wieder mehr in Einklang zu bringen. Und ich tatsächlich dann auch oft merke danach, dass mein Atem anders fließt als vorher.
Das habe ich auch ganz oft in der Praxis, gerade wenn ich den Beckenboden behandle. Ich behandle den ja sowohl von außen, aber auch von innen ist die Möglichkeit, von vaginal den Beckenboden zu behandeln. Und danach sagen die Frauen ganz oft, ach, jetzt spüre ich erst, wie tief die Atmung gehen kann. Also da hast du vollkommen recht. Manchmal, und vielleicht da wieder der Wink dazu, was du vorhin angesprochen hast, wir dürfen uns dafür auch echt Hilfe nehmen. Und das kann ein Osteopath sein, es kann aber auch ein Physiotherapeut sein, der auf Frauenheilkunde spezialisiert ist. Also ich glaube, die Spezialisierung ist da immer ganz entscheidend, weil ja auch in jedem medizinischen Bereich es Spezialisierungen gibt. Ne? Die einen mehr auf Sportpatienten, die anderen mehr auf Gynäkologie. Und so ist es auch in der Physiotherapie und Osteopathie. Und ich glaube, wenn man da jemanden hat und findet, der einem da weiterhilft, dann hat man auch wieder ein viel besseres Körpergefühl, um die Dinge zu Hause umzusetzen. Und wenn es um so Hacks im Alltag geht, ich finde zum Beispiel auch, sich mal mit dem Gesichtsraum zu beschäftigen, hat eine Wirkung auf den Beckenboden. Also mal eine Gesichtsmassage zu machen, dass der Kiefer besser entspannt. Mhm. Da gibt es bei YouTube bestimmt auch zig Videos. Mhm. Und nicht nur aufgrund von Falten, sondern tatsächlich auch aufgrund der Muskulatur. Dass man da wirklich einfach mal dem Gesicht eine Massage gibt. Oder über die Füße. Die Füße haben auch eine ganz große Wirkung auf den Beckenboden und wenn man allein mit einem Ball den Fuß mal abrollt und merkt, ach, ich kann jetzt irgendwie gerade keine Beckenbodenübung machen oder ich kann gerade nicht in den Bauch atmen, dann sich einen Ball unter den Tisch legen und während des Arbeitens mal da ein paar Mal drüber rollen, ist schon eine ganz tolle Wirkung auf all die Systeme, über die wir schon gesprochen haben.
Und wie so oft sind es die Sachen, die eigentlich einfach sind, simpel, aber eben oft gar nicht so einfach zu integrieren. Aber auch hier, das ist ja auch ein ganz großes Herzensthema von mir und ich finde es total schön, wie du das jetzt auch ansprichst in Kombination. Ne? Es sind diese kleinen Dinge, die wir tun können für uns. Und was ich aber so wichtig finde, ist eben auf der einen Seite auch dieses, ich darf mir helfen lassen. Das ist ja auch was wir Frauen oft denken, ja mal, wir müssen alles alleine machen. Und auch, dass ich diese, ich kriege das ganz oft so, aber wann soll ich das denn noch machen? Dann ist ja noch mehr, was ich machen muss, um was ich mich kümmern muss. Und da so ein bisschen den Switch zu machen und zu sagen, das ist ein Akt der Selbstliebe. Und das zu tun für mich und für meinen Körper. Und dadurch, dass ich damit eben so viele Strukturen in mir eben renaturisieren kann und dass ich für die Atmung, für die Verdauung, für meine Emotionen, für meine Weiblichkeit, dass ich mit so wenig eigentlich so viel erreichen kann, ist doch schon motivierend, oder?
Finde ich auch. Und manchmal ist es, wie du sagst, weniger ist mehr. Also es muss jetzt gar nicht sein, dass man zu Hause für die Füße was macht, für die Atmung was macht, sondern es kann sein, dass man sich die nächsten Wochen einfach vornimmt, ich versuche mal unter dem Tag öfters wirklich tief in meinen Bauch reinzuatmen. Das ist schon so viel wert. Und ich stelle auch manchmal fest, alleine wenn man das in den Sport integriert, solche Wissens, Geschichten, ne, die man jetzt vielleicht bewusster wahrnimmt, verändert das auch was an den Übungen. Also ob ich jetzt zum Beispiel Yoga mache und in die verschiedenen Haltungen gehe und mich mal immer wieder so auf mein Becken besinne, das macht eine ganz andere Qualität. Und wenn ich versuche, da noch tiefer reinzuatmen, gerade in Haltungen, wo ich vielleicht länger verharre, dann habe ich die Chance, da nochmal zusätzlichen Input zu setzen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein kommt auch nur, wenn man einfach das Wissen hat, wie die Dinge zusammenhängen.
Oh, das war eine sehr schöne Abrundung unseres ersten Teils dieses Interviews, finde ich. Gibt es noch was du loswerden möchtest, wo du sagst, boah, das passt jetzt noch gut dazu, das möchte ich gerne noch mitgeben?
Vielleicht wirklich, also ich hätte mir vorher einen anderen Satz überlegt, aber jetzt passt irgendwie so ein bisschen besser dieses Ja, dass man, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, die man vielleicht nicht so ernst nimmt wie Verdauungsprobleme oder Periodenbeschwerden, das gehört ja dazu, hat man immer gehört, oder ich habe in der Sexualität Probleme oder wie auch immer, dass man sich dem annimmt und wirklich sich Hilfe holt. Und das muss auch gar nicht immer die Osteopathie sein. Es gibt so viele tolle Körpertherapeuten. Aber ich glaube, sich da Hilfe zu nehmen und es sich auch einzugestehen, das ist eher eine Stärke.
Oh ja, das ist schön. Das finde ich sehr, sehr schlüssig und sehr schön und sehr passend. Und meine liebe Steffi, wo würde man dich denn finden, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir gerne Hilfe holen und zwar am liebsten direkt mit der Stefanie Kohles?
Ich bin in der Schwanthaler Höhe im Westend und habe da meine Praxis oder meinen Praxisraum mit ganz tollen Kollegen zusammen und genau, also man
In
findet mich
München.
auf, genau, in München, das habe ich vergessen. Richtig. Und man findet mich auf Instagram, ich habe eine Website, also man kann mich da auf alle Fälle finden.
Sehr schön. Ich verlinke dich natürlich auch in den Shownotes und sage jetzt an dieser Stelle schon mal danke für all dein Wissen und auch deine Passion und möchte direkt anteasern für den zweiten Teil dieses Interviews, den es nächste Woche geben wird. Da sprechen wir nämlich um das Thema, geht es um das Thema Hormone und die Prä- und Perimenopause. Da freue ich mich schon riesig drauf und ihr könnt euch auch drauf freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Und Stefanie, vielen, vielen Dank für dein Hiersein.
Ich danke dir.